Das waren gestern schon, wenn Sie es gesehen haben, relativ starke Nachrichtenbilder. In einem Metallkäfig ist der gestürzte ägyptische Staatschef Hosni Mubarak in den Prozesssaal gerollt worden. Gerollt ja deshalb, weil er in einem Krankenbett lag. In dem nun gegen ihn eröffneten Prozess hat er selber auf nicht schuldig plädiert. Ich weise alle diese Anschuldigungen vollständig zurück, sagte der 83-jährige Mubarak vor dem Gericht gestern wörtlich in Kairo. Dem langjährigen Staatschef, der im Februar unter Druck wochenlanger Proteste ja zurückgetreten war, werden die Anordnung von Gewalt gegen Regierungsgegner sowie Amtsmissbrauch vorgeworfen. Sollte er wegen Mordes verurteilt werden, dann droht ihm die Todesstrafe. Und darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Mayer. Er ist Projektleiter Ägypten in der Hans-Seidel-Stiftung. Bei all den blutigen Ereignissen jetzt in Syrien sind die Taten, für die der ägyptische Staatschef sich verantworten muss, etwas in den Hintergrund geraten. Können Sie uns noch mal so einen Überblick über die Anschuldigungen gegen ihn geben? Was steckt hinter den Worten Amtsmissbrauch und Anordnung von Gewalt zum Mord?
Also unter Amtsmissbrauch ist natürlich diese gesamte Korruption, diese Bereicherung im Amt des Staatspräsidenten zu sehen. Man spricht ja teilweise gleich nach dem Sturz von Mubarak von 70 Milliarden Vermögen. Das ist sicherlich weit oder viel zu hoch angesetzt. Aber es ist natürlich nachgewiesen, dass er und insbesondere sein Sohn Gamal sehr, sehr stark auf eigenen Vorteil gearbeitet hat und viele Konten eröffnet hat. Das ist der Missbrauch, der, jetzt sage ich mal, üblich war. Auch sein Vorgänger Sadat hatte durchaus im Amt Vorteilnahme gemacht. Der große Vorwurf, den die Bevölkerung jetzt ihm gegenüber bringt, das ist der Vorwurf der gezielten Tötung, des Befehles zur Tötung. Und da sind natürlich insbesondere diese weit über 800 Opfer betroffen, die in diesen Januar, Anfang Februar Unruhen ums Leben kamen.
Nun streitet er ja selbst alles ab, plädiert auf nicht schuldig. Dass er das nicht ist, ist eigentlich offenkundig. Welche Strategie steckt also dann dahinter? Meint er damit, der Todesstrafe zu entgehen?
Also ich glaube, er ist teilweise so starrsinnig, dass man weiß ja nicht ganz genau, was er alles mitbekommen hat in dieser 25. Januar-Revolution und wie weit hier er von außen gesteuert wurde. Ein ganz wichtiger Papp wird wahrscheinlich diese Aussage sein, seine Verteidiger haben ja den Tantawi, seinen früheren Verteidigungsminister und jetzigen Militärchef der Militärregierung, als Zeugen gebeten und Omar Soliman, sein früherer Geheimdienstminister, den er noch zum Präsidenten oder Vizepräsidenten ernannt hat. Und da sind natürlich, wird die Taktik sein, wie weit die jetzt offenlegen müssen, dass doch Absprachen gab zwischen Mubarak und Tantawi, dass ihm nichts passiert. Aber es ist sicherlich an vorderster Front hinsichtlich der Schießbefehle ist natürlich sein ehemaliger Innenminister Adli, der ja auch angeklagt ist mit den beiden Söhnen zu sehen.
Wir haben es eben schon gesagt, sollte Mubarak wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm ja die Todesstrafe. Letztlich lehnen wir die ab. Aber wie wichtig ist das für das ägyptische Volk? Erwartet das ägyptische Volk zum Beispiel eigentlich die Todesstrafe?
Also ich persönlich glaube, dass die Mehrheit des ägyptischen Volkes gar nicht die Todesstrafe für ihn erwartet. Er ist bei vielen Ägyptern, und das zeigte sich ja auch gestern mit Beginn des Prozesses, doch immer noch ein gewisser Held, der sich damals bei dem 73er Krieg als Luftwaffengeneral für die Rückeroberung des Sinai eingesetzt hat, der auch einiges für das Land in seiner Wirtschaftlichkeit getan hat. Also von daher will man ihn anklagen, aber ich glaube nicht, dass die überwiegende Mehrheit des Volkes ihn am Strang hängen sehen möchte. Anders ist es mit den Söhnen, mit Gamal und dann einer, der jetzt noch gar nicht im Prozess aufgetaucht ist, der Hassam, also der jetzt in Mallorca verhaftet wurde und ausgeliefert wird, sein engster Vertrauter, der natürlich auch über vieles Bescheid wusste und dann noch der Präsident und früherer Generalsekretär Safat el-Sharif. Das sind so Schlüsselpersonen, auch meiner Meinung nach in dem Schießbefehl.
Wir haben leider eine kleine Telefonstörung, aber eine Frage möchte ich dann doch noch stellen. Man hat gestern auch in den Bildern der Nachrichten gesehen, der Prozess wird ja von den Ägyptern sehr genau beobachtet. Man sieht die Menschen vor Fernsehern gemeinsam stehen, um jetzt zu schauen, was passiert. Könnten denn in Ägypten erneut Unruhen und Gewalt im Lande entstehen, mal egal jetzt, wie jetzt der Prozess weiter verläuft, weil es so zwei Lager gibt im Grunde in der Bevölkerung?
Es ist so, dass die Ägypter noch nie praktisch eine Live-Übertragung aus dem Gerichtssaal erlebt haben über eine wichtige Person. Und das ist natürlich ein Ereignis, das die Ägypter jetzt auch wahrnehmen und natürlich dadurch die Gesellschaft auch gespalten wird. Die einen sehen es als Demütigung, dass man den Präsident im Krankenbett sehen muss, der praktisch ausgeliefert ist. Von daher ist zu erwarten, dass auch insbesondere in Oberägypten und im Delta wieder Unruhen auftreten werden zwischen Anhängern von Mubarak, vom alten Regime, und das alte Regime wird auch da Unruhen stiften. Es ist ja nicht so, dass diese Schlägertrupps ganz verschwunden sind. Auch jetzt mit dem Militärrat gibt es immer wieder Vermutungen, dass auch da Spiele getrieben werden, um diese Unruhe zu erhalten und die Macht des Militärs verstärkt darzustellen, weil das Militär viel Vertrauen verloren hat in dem Nichterfüllen von Versprechungen, die sie jetzt doch über ein halbes Jahr vor sich herschieben.
Gestern begann der Prozess gegen den gestürzten ehemaligen ägyptischen Staatschef Hosni Mubarak in Kairo. Und gesprochen habe ich darüber mit Wolfgang Mayer, Projektleiter Ägypten in der Hans-Seidel-Stiftung. Schönen Dank, Herr Mayer.